Es ist ja so, meine Frau schickt mir eine Nachricht und sagt, Cristiano, ich habe einen Adventskranz für uns. Und da habe ich gesagt, wow, schön grün und mit den roten Schleifen und die vier roten Kerzen. Ich liebe solche Adventskränze. Ich bin halt noch ein bisschen so ein traditioneller Typ. Ne? Und dann kriege ich ein Foto von ihr geschickt und so sah das aus. Ich war erstmal ein bisschen enttäuscht, denn meine Erwartungen wurden nicht so ganz erfüllt. Aber ich weiß, das sagst du mir schon die ganze Zeit, es ist schöner, es ist schöner. Und wenn man das ein bisschen so betrachtet, dann muss ich sagen, es ist zwar anders, wie ich es das erwartet habe, aber es ist auch schön. Und wenn man das ein bisschen so überträgt auf unsere Erfahrung mit Gott, ist das Thema heute vorgegeben. Meine Erwartungen. Übrigens, Advent heißt ja warten. Und da habe ich gedacht, diese drei besondere Adventsgottesdienste, die wir haben, bis heilig haben, doch mal das Thema Erwartungen. In der Regel, wer mich kennt, wer schon mehrere Jahre mit mir als Pastor unterwegs ist, das ist immer die Zeit, wo ich über die Wiederkunft Christi predige. Aber das mache ich dieses Jahr nicht. Es gibt ein College am Montag um 19.30 Uhr und wer mehr interessieren will über die Wiederkunft Christi, dort lehre ich zusammen mit Maxim über dieses Thema. Aber es geht um das Thema Erwartungen. Und es ist so, dass jeder von uns, ich glaube, dass es heute in dieser Kirche hier keine Ausnahme gibt, also ein erwartungsloser Mensch. Das existiert nicht. Jeder Mensch hat Erwartungen. Auch an sich selbst, an Menschen, an den Nächsten, an den Ehepartner, an den Kids und auch an Gott, wenn man an Gott glaubt. Leben mit Erwartungshaltungen. Und ich möchte eine Überschrift dem geben mit dem Psalm 37, Vers 5. Da heißt es, befiehl dem Herrn dein Leben an und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Wäre schön, wenn wir es hinbekommen, dass wir für den Monat Dezember diesen Vers auswendig lernen. Ich werde ab nächsten Sonntag prüfen, wer es auswendig gelehrt hat. Werde mir einfach so jemanden rauspieksen aus der ersten Reihe und fragen, was ist der Vers des Monats Dezember für die Alive Church? Ich meine, wir haben keine Monatsverse, das ist jetzt meine Erfindung jetzt gerade, aber ich würde sehr gerne wünschen, dass du diese Bibelstelle, dass du sie richtig in dein Herz aufnimmst. Befiehl dem Herrn dein Leben an und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Stell dir vor, beim Zähneputzen zitierst du das laut und deutlich. Befiehl dem Herrn dein Leben. Verinnerliche es. Sag es einmal am Tag. Befiehl dem Herrn dein Leben und vertraue auf ihn. Stell dir vor, der Tag beginnt so. Und du vergisst nicht, deinen Tag, deinen Alltag unter diesem Akzent zu stellen. Cristiano, befiehl dem Herrn dein Leben heute an diesem Tag. Morgen ist es der 3. Dezember, dann kommt der 4. und der 5. Und vertraue auf ihn. Er macht keine Fehler. Stell dir vor. Du gehst so durch den Tag. Er macht keine Fehler. Und dann in der Kontrastsituation daran festzuhalten. Er macht keine Fehler. Vertraue den Herrn. Und wie ist es mit unseren Erwartungen? Also das ist eine Maximalerwartung, die man haben kann, die ich mir wünsche, auch als Weihnachtsgeschenk für uns alle, dass wir in dieser Weise den vom Herrn erwarten. Er macht keine Fehler. Er weiß, was er tut. Er weiß, wie er es tut, wann er es tut. Er kennt dein Leben. Es ist auch interessant, ein bisschen zu überlegen, dass es drei Grundtendenzen es gibt, also eine Tendenz, eine Neigung, in welcher Richtung gehen wir von einer Gratwanderung her, von unserem Alltag, wo neigen wir hin mit dem Thema Erwartungen? Und heute geht es um unsere Erwartungen von Gott her. Nicht von Menschen, nicht vom Ehepartner, das kommt nächste Woche. Und das wird ganz interessant und heiß. Heute Erwartungshaltung Gott gegenüber. Die erste Tendenz, die es gibt, ist, keine Erwartungen zu haben. Zero, null. Wir limitieren Gott von vornherein auf unsere persönlichen Erfahrungen und Fähigkeiten, unser Können, unsere Stärken, unsere Gaben, unsere Ausbildung, unsere Mittel, die wir zur Verfügung haben. Und als Christen und gläubige Menschen, wir sind dankbar, dass Gott uns erlöst hat durch Jesus Christus, unsere Sünden vergeben wurden am Kreuz und dass er uns einst beruft, in der himmlischen Heimat das ewige Leben mit ihm zu genießen. Und das war's. Gibt es solche Christen? Ja, das war's. Punto. Darüber hinaus erwarten wir eigentlich nichts mehr von ihm. Finanzielle Mittel, wir wagen uns nie mehr als das, was menschlich ist, zu erwarten. In Beziehungen zu leben, in der Ehe, ich erwarte vielleicht, dass ich durchkomme. So gerade durchkomme durch die Ehe. Nicht aber, dass Gott meine Ehe schön machen kann. Das ist nicht da. In meinem Beruf, ich bin froh, wenn Feierabend ist. Und da durchkomme. Aber nicht die Erwartung zu haben, Gott kann mir so viel Freude geben auf das, was ich gerade tue, dass ich gerne zur Arbeit gehe. Und man lebt damit. Ob man damit gut lebt, das ist eine andere Frage. Aber man lebt damit, ja, naja, so ist nun mal das Leben. Also diese Tendenz, keine Erwartungen an Gott zu haben, ist so ähnlich wie, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Gott, wenn du uns ein bisschen helfen willst, kannst du es ruhig tun. Also, interessant, wo Menschen sich wiederfinden. In ihrer eigenen Leistung und Kraft und sie glauben, tatsächlich durchzukommen. Das ist die Frage, wie weit. Tendenz Nummer zwei. Ist jemand interessiert, welche die Tendenz Nummer zwei ist? Die Erwartungen oder die Erwartung, dass Gott handeln muss. Das ist die andere Seite. Diese Tendenz ist die, dass wir Gottes übernatürliches Handeln, seine übernatürliche Kraft nach unseren Willen und Denken beanspruchen und für selbstverständlich sehen. Ihr merkt, ich bin wirklich gut daran, mit meiner stimmlichen Betonung Dinge euch vorher zu vermitteln. Ihr merkt ein bisschen die Ironie da drin. Ich rechne oder wir schreiben Gott vor, wann, wie, an wem und wo er handeln muss. Du sagst, gibt es dann dieses Extrem? Ja. Wie es das eine gibt, null Erwartung, so gibt es die andere Seite, die andere Tendenz. Gott, handle schnell, aber bitte zügig. Das Problem ist, dass sich niemand so wiederfindet. Wenn ich jetzt frage, wer findet sich da drin wieder, würde keine Hand hochgehen, weil wir so unverschämt mit Gott nicht sind. Aber manches Mal entdecken wir in unserer Art, wie wir beten, dass wir Gott was vorschreiben. In aller Demut sage ich das. Dass wir Gott was vorschreiben. Danke, dass du jetzt das und das und das tust. In Jesu Namen. Amen. Und das nennt man großer Glaube. Und dann kommt die Krise, weil das kommt nicht so. Und dann kommt die Suche, die geistliche Detektivaktion. Wer ist schuld daran, dass das jetzt nicht in Erfüllung geht? Niemand von uns redet so mit Gott unverschämt, aber im Unterbewusstsein ist so ein Anspruch da. Es wäre gut, wenn wir unsere Erwartungen mit etwas Geduld parten. Höre ich ein Amen? Wir können Gott nicht beanspruchen. Ich habe schon letzten Sonntag gesprochen, man gebraucht Gott wie eine Notfallsäule, okay, oder eine Notrufsäule. Er sagt ja, Amen dazu, aber Gott wird nie dein Automat werden, nie. Gott ist souveräner als die Angst, die mich packt. Gott, ich brauche das jetzt. Glaub mir, wir werden, wie sagt man dieses richtige Wort, wir werden nervös. Aber Gott wird nicht nervös. Sag mal deinen Nachbarn, Gott wird nicht nervös. Sag ihm das, Gott wird nicht nervös. Wir werden nervös. Und deswegen diese Tendenz, wo wir sagen, manchmal entdecke ich mich, ich sage, Herr, du segnest jetzt dieses Essen. Amen. Also wenn Gott ein Italiener wäre, würde er sagen, hey, wie heißt das, das kleine Wort mit den zwei T? Flott. Also, bitte. Aber wir meinen es doch gut. Keiner von uns will doch unverschämt sein. Und das mit dem Essen, das ist nichts. Gott weiß, dass wir darum bitten, weil wir uns unser Leben ihm unterordnen. Aber in anderen Bereichen haben wir unsere Vorstellung, was unser Leben angeht. Und wir wollen Gott da reinpacken und beanspruchen. Das erwarte ich jetzt. Und Gott, du wirst mich nicht enttäuschen. Also das Zweite ist besser als das Erste, muss ich sagen. Das Erste, wenn du keine Erwartung hast, das ist nicht gut. Aber das Zweite ist auch ein bisschen extrem. Wer ist dafür, dass wir uns in der Mitte treffen? Und das ist diese dritte Tendenz. Da heißt es im Psalm 130, Vers 5, ich setze meine ganze Hoffnung auf den Herrn, ich warte auf sein erlösendes Handeln. Was steht da? Wort. Aber Wort ist immer Handeln. Gott kann nicht sein Wort von seinem Handeln trennen, kann er nicht. Was er tut, das hat er gesagt. Und was er sagt, das tut er. Advent, ein Lichtlein brennt. Advent heißt warten. Und wir lernen in diesem Jahr zu den Adventssonntagen, dass wir warten mit Erwartung, dass Gott handelt. Dass wir diese Erwartung haben und Gott erwartet sich das auch, dass wir Erwartungen haben. Dass wir wissen, du machst keine Fehler. Und dass ich das proklamiere. Und du kennst dein Leben, du kennst jetzt, du musst wieder dahin. Du hast dieses herausfordernde Gespräch, du hast diese Krankheit, du hast dieses Problem, deine Beziehung leidet, du weißt das. Aber dass du sagst, Gott, ich vertraue dir. Ich befehle dir mein Leben. Ich gebe es in deine Hände heute. Und alles, was heute passiert, du machst keine Fehler. Sag doch bitte Amen dazu. Jedes Mal, dass ich sage, Gott macht keine Fehler, sagt laut Amen. So ist es. Ich war einmal Gastsprecher in einer Baptistengemeinde und habe meinen ersten Satz begonnen. Gott ist hier und er wird jedem helfen, der ihn sucht. Sage ich Amen. Ja, und dann steht ein Mann auf und geht. Sage ich, hallo, was ist los? Hey, du hast Amen gesagt, der Gottesdienst ist zu Ende. Ne? Ist er gegangen. Aber er kam wieder zurück, es war ein Missverständnis. Beide Tendenzen, und ich möchte, dass wir das auch noch ein bisschen, dass wir es noch ein bisschen durchkauen, beide Tendenzen, null Erwartungen zu haben und Gott zu beanspruchen, stammen in erster Linie aus Stolz und Arroganz. Das eine nennen wir Demut. Ja. Ich muss mein Leben meistern. Wenn du dir nicht selber hilfst, kann dir Gott nicht helfen. Also Gott, ich krieg das schon hin. Ich pack das schon. Das ist Demut, nein, das ist Stolz. Und das andere, Gott, du musst. Das ist, was ich jetzt proklamiere. Und. Das ist Arroganz. Wir nennen das großer Glaube. Das ist kein großer Glaube. Da beanspruchen wir Gott. Und da müssen wir aufpassen. Aber Gott sagt, ey, okay, lass dir diese Lektion. Bei beiden Tendenzen, dieses Extremen, ist der Mensch im Mittelpunkt. Sein Egoismus, es geht um ihn. Und deswegen ist die dritte Tendenz die beste und die will ich verkaufen heute Morgen. Die Erwartung, dass er zur richtigen Zeit das Richtige tun wird. Sind wir alle damit einverstanden? Halleluja. Das Wort Gottes gibt uns diese dritte Möglichkeit, indem wir Gott weder beschränken durch unsere Fähigkeiten noch was vorschreiben. Wir proklamieren, Herr, ich befehle meinem Leben in deinen Händen. Wir sind angeleitet, dem Herrn unsere Wege, unser Leben, unser Tag anzubefehlen. Nicht die Wege diktieren. Ich diktiere dir gar nichts, Herr. Sondern ich gebe in aller Demut, gebe ich dir auch heute neu, bewusst mein Leben in deine Hände. Wir wollen hoffen. Unsere Erwartung ist, dass Gott kommt und uns hilft. Alles von Gott zu erwarten, ist nicht falsch. Alles von Gott zu erwarten, ist nicht falsch. Täglich, 24 Stunden, 60 Minuten. Wir rechnen mit seinem Handeln, aber schreiben wir nicht vor, wie er handeln soll. Diese Lehre ist eine Irrlehre. Er handelt zu seiner Zeit, zu seiner Art und durch seinen Willen. Z-A-W, Doppel-W. Zu seiner Zeit, in seiner Art, nach seinem Willen. Zu seiner Zeit, nach seiner Art, zu seinem Willen. Komm, knips mal. Ja. Zu seiner Zeit, auf seiner Art, nach seinem Willen. Come on. Zu seiner Zeit, auf seiner Art, nach seinem Willen. Zu seiner Zeit. Nach seiner Art, zu seinem Willen. Genug. Ist es spannend? Warum ist es spannend? Weil ich nie weiß, was er morgen mit mir vorhat. Und das ist spannend. Aber ich weiß, er macht keine Fehler. Ist es spannend, sich von seinem Handeln überraschen zu lassen? Ist das Spannendste auf dieser Welt. Er überrascht uns. Und denn, wenn Gott handelt, dann ist mein Morgen so groß wie Gott. Wenn Gott handelt, ist dies und jenes so groß wie Gott. Das ist, was wir verstehen müssen. Ein markanter Satz. Es gibt eine coole Geschichte im 2. Könige Kapitel 3, Vers 4 bis 27. Zu langer Text. Bitte lies es zu Hause. 2. Könige 3, Vers 4 bis 27. Und in dieser Geschichte geht es, noch nicht zeigen. Ich sage, wann man das zeigen kann, die Bibelstelle. Aber vorerst erzähle ich ein bisschen den Kontext. Ich erzähle euch die Geschichte von den heiligen drei Könige heute Morgen. Aber das sind nicht die heiligen drei Könige. Die waren nicht so heilig wie die heiligen drei Könige. Es geht aber um drei Könige. Der König von Israel, von Juda und von Edom verbünden sich und ziehen aus mit einem großen Heer gegen den König von Moab. Der hat sich an die Regeln nicht gehalten, die er geschworen hat. Und deswegen diese drei Könige, die sich verbündet haben, alle aus dem Stammvater von David entstanden. Gut, Israel und Judäa, wer die Geschichte kennt, es gab eine Zeit der Teilung, Nordreich und Südreich war Israel geteilt und Nordreich war Israel, Südreich Judäa und von zwei Königen regiert und noch einen dritten selbstständigen Stamm, das war dann Edom. Und sie zogen. Dummerweise geschieht ihnen Folgendes. Sie nehmen eine Umleitung. Umweg, das ist das richtige Wort. Und was passiert in der Wüste? Geht das Wasser aus. Kein Wasser mehr. Sie verdursten. Diese drei Könige haben gesagt, was haben wir für einen Mist gemacht? Jetzt wird uns Moab besiegen. Unsere Soldaten verdurstet. Und da kommt einer auf die Idee, ist Gott noch da? Ja, der ist noch da. Sehr gut. Und damals unter dem Volk Israel, wenn man nach Gott fragte, suchte man einen Propheten. Und das war der Prophet Elisa. Der Prophet Elisa aber prophezeite nur über den Nordreich. Er war ein bisschen stinksauer über diese, was da, an Menschlichen los war. Aber er kam, sagte, was wollt ihr? Wir wollen den Herrn befragen. Wir brauchen die Hilfe von Gott. Und Elisa, ich liebe es, im Vers 15 sagt er, soll ich prophezeien? Ja, ich brauche ein bisschen Hintergrundmusik. Hä? Holt mir eine Harfe. Wir sind sowas von biblisch, Alive Church. Und dann kam die Band und spielte. Und Elisa ließ sich transportieren in diesen schönen Melodien. Und dann kam der Geist des Herrn über ihn. So wie es mich manchmal packt. Noch 3 Minuten, dann bekomme ich auch Hintergrundmusik. Und der Geist des Herrn offenbart ihn. Und jetzt können wir das Bild dazu zeigen. Dann sagt der Geist des Herrn aus der Wüste, ihr seid in der Wüste, macht euch Gruben. Macht euch Gruben. Vielleicht können wir, Entschuldigung, doch die Bibelstelle jetzt lesen. Hört, was der Herr euch befiehlt. Hebt in diesem trockenen Tal überall Gruben aus. Es wird zwar kein Wind aufkommen. Was macht der Wind? Der bringt die Wolken. Und es wird auch kein Regnen kommen. Weil ohne Wind keine Wolken, kein Regen. Aber trotzdem, sag mit mir, trotzdem wird dieses Tal sich mit Wasser füllen. Dann könnt ihr alle genug trinken, auch eure Pferde und euer Vieh. Und ungefähr sah das so aus, wenn man das Bild nochmal sieht. Das habe ich jetzt, das ist irgendwo in Lanzarote, dieses Bild gemacht. Das Bild mit den Gruben bitte. Wenn man das sieht, da ist es, ja. Also das hat mit dieser Geschichte nichts zu tun. Aber ungefähr sah das so aus. Mein Gott, was für ein Glaube. Jetzt sollten sie Gruben graben und warten. Und jetzt kommt der Geist des Herrn über mir. Halleluja. Sie sollten graben und warten, dass das Wasser kommt. Und Moab, der feindliche König, der hat geguckt, ach du meine Güte, sie graben schon ihre eigenen Gräber. Da brauchen wir die Arbeit nicht zu tun. Aber sie haben gewartet auf Gott. Und ihre Erwartung war, dass sie Wasser bekommen werden. Wie das Gott macht, ohne Wind, wie geht das? Ohne Wolken, wie geht das? Und ohne Regen, wie geht das? Und von sich aus geht die Erde nicht auf. Ist Gott etwas unmöglich? Und deswegen lade ich dich heute Morgen ein, mit mir hier diese Schaufel zu nehmen. Wow. Ich lade dich ein, mit mir eine Grube zu graben. Und das ist nicht die Grube, wo du umkommst, wo die eine oder die andere Situation du begraben kannst, sondern das ist die Grube der Erwartung. Der Erwartung. Advent hat etwas mit Graben zu tun. Und wenn ich diese Geschichte hier nehme und wenn ich Hebräer 11 dazu lese, da heißt es, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Sie erwarteten in diesem Augenblick alles von Gott. Und dieses Heer berüchtigt, sehr, sehr, sehr bekannt, hat nichts Wahrheitliches zu tun. Und wenn man das Bild noch mal kurz sieht, als diese Gruben zu graben. Ich rufe dich heute. Wie geht es und wie steht es mit deiner Ehe? Grabe eine Grube der Erwartung. Mit deinem Beruf, mit der Kindererziehung, mit dem Single-Sein, mit deiner Gesundheit, mit deinem Dienst. Und wenn wir Gäste haben von anderen Kirchen, mit deiner Kirche, mit deiner Gemeinde, bist du gerade in so einer Wüste? Erwartest du eine Lösung für dein Problem? In welcher Tendenz bist du? 1, 2 oder 3? Komm zu 3. Der Herr spricht, erwarte die Lösung des Dilemmas nicht auf menschlicher, verständlicher Ebene. Ich werde deine Gruben füllen, sagt der Herr. Aber ganz anders, als du gedacht hast, ich tue das auf meine Weise. Und ich frage heute diesen Menschen, die hier drin in dieser Halle sind, darf Gott handeln in seiner Weise? Er darf es, wenn du ihm das erlaubst. Schaufle ein paar Gruben und erwarte alles von Gott. Traust du Gott zu, deine Ehe zu retten, deinen Dienst zu segnen, dir eine Karriere zu geben? Erwartest du das noch von Gott? Oder hast du alle Dinge in deine Hand genommen und vertraust auf deine Kraft? Die Weisheit dieser Welt ist oft ein Hindernis. Ist immer ein Hindernis, um von Gott etwas zu erwarten. Wir glauben mehr an die Psychologie. Wir glauben mehr an die Lehrbücher. Wir glauben mehr an die Erkenntnis, an die Einsicht. Wir studieren, wie der Mensch funktioniert. Damit müssten alle Professoren der Psychologie eine glückliche Ehe führen. Damit müssten alle Pädagogen gut erzogene Kinder haben. Aber diese Rechnung geht nicht auf. Habe ich recht oder habe ich Unrecht? Das ist nicht alles. Goethe sagte einmal, wir wollen mehr Licht. Er meinte nicht das göttliche Licht. Er meinte das menschliche Licht. Schaut mal, was Jesus dazu sagt in Johannes 9, die Verse 39 bis 41. Jesus sagte, ich bin in dieser Welt gekommen, damit sich an mir die Geister scheiden. Die Blinden sollen sehen können. Lese ich richtig? Aber alle Sehenden sollen blind werden. Einige Schriftgelehrten standen dabei und fragten ihn, soll das etwa heißen, dass wir alle blind sind? Jesus antwortete, wärt ihr tatsächlich blind, dann träfe euch keine Schuld. Aber weil ihr sagt, wir können sehen, deshalb kann euch niemand eure Schuld nehmen. Das ist der Gegengeist von Gott. Wer glaubt zu sehen nach menschlicher Sicht, sollte beten, mach mich blind, Herr, und lass mich dein Licht sehen. Bring mich zu dieser dritten Möglichkeit, dass ich dir in allem vertraue. Um zum wahren Licht zu gelangen, muss man Gott erst einmal menschliches Licht, muss das menschliche Licht weggehen, weggenommen werden. Wer traut sich das heute zu beten? Wer traut sich zu sagen, Gott, ich will mich nicht auf meine Kraft verlassen. Ich erwarte von dir. Ich befehle dir heute mein Leben und ich vertraue dir. Denn du machst keine Fehler. Und das ist noch nicht alles. Wir lesen in Vers 18 von der gleichen Geschichte, von den drei Königen. Da sagt der Prophet, halt, nicht nur die Gruben werden voller Wasser, aber das ist noch nicht alles. Der Herr will euch noch mit mehr geben. Er will euch noch mehr geben. Mit seiner Hilfe werdet ihr die Moabiter besiegen. Guck mal, Gott hat erstmal das persönliche Problem behandelt. Die haben kein Wasser mehr gehabt. Aber er sagte auch, ihr werdet das Ziel erreichen. Gott will nicht nur deine Ehe retten. Er will auch, dass deine Ehe schön wird und erfüllt ist. Und nicht nur so gerade durchkommen. Jede dritte Ehe wird geschieden. Das ist nicht Das ist das menschliche Licht.
Was für eine Erkenntnis. Deswegen wollen Menschen nicht mehr heiraten. Sagen, für was? Ich bin doch nicht bescheuert. Heiraten kostet Geld beim Heiraten und für die Scheidung auch.
Ein Wert von Gott, das so vergraben wurde.
Aber das ist nicht der Wille Gottes.
Es gibt nicht nur mehr als einen Beruf. Er gibt dir nicht mehr als einen Beruf, sondern er wird dir Freude dabei geben. Es gibt Freude. Du kannst dafür beten heute. Er gibt uns nicht nur einen Auftrag für einen Dienst oder für eine Aufgabe, sondern er gibt uns Befähigung und Erfüllung. Schau mal. Wir können Gott nichts vorschreiben, aber das, was er uns gibt, ist mehr als deine Vorstellung. Viel mehr als deine Vorstellung.
Oh, 2. Könige 3, 20 bis 24. Das ist das Finale. Das ist das Finale.
Am nächsten Morgen, etwa zur Zeit des Morgenopfers, waren die Gruben im Tal mit Wasser gefüllt. Es kam von den Bergen Edoms und überschwemmte die ganze Gegend. Inzwischen hatten die Moabiter erfahren, dass die drei Könige mit ihnen, mit ihren Truppen ausgerückt waren. Alle wehrfähigen Männer, vom Ältesten bis zum Jüngsten, wurden einberufen und an die Grenze geschickt. Früh am Morgen zogen sie los zum Angriff. Im Licht der aufgehenden Sonne schimmerte das Wasser am Tal, sag mit mir, rot, blutrot. Und die Moabiter, das ist Blut.
Die kamen dann auf die Idee zu sagen, die drei Könige und ihre Soldaten haben sich gegenseitig umgebracht. Das gibt eine fette Beute. Und so gingen sie denen entgegen, natürlich nicht mit ausgestreckten Waffen. Sie waren sich sicher, ich muss lachen, wie Gott den Teufel verwirren kann. Doch als sie sich dem feindlichen Lager näherten, stürmten die Israeliten ihnen entgegen und schlugen sie, sie in die Flucht. Gut, das ist jetzt ein Geschichtsbuch. Wir sind Menschen des Friedens. Es geht um die Umstände, um die feindlichen Umstände, nicht um den bösen Chef. Dann verfolgten sie die Moabiter bis ihr Land und brachten ihnen eine schwere Niederlage ein. Der Sieg war in der Hand der drei Könige. Warum? Sie haben auf Gott vertraut. Mein Gott, darf ich das Kreuz sehen? Die rote Farbe. Gibt es einen Adventssonntag, wo wir nicht darüber sprechen werden, dass das Opfer von Jesus am Kreuz sein kostbares Blut für uns vergossen wurde, damit wir siegen können, damit unsere Erwartungen erfüllt werden, damit die Gruben gefüllt werden mit Wasser, mit Leben, mit Hoffnung. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Ein Retter ist uns geboren. Und diese Farbe weint ist in der Geschichte der drei Könige von dem Alten Testament zu sehen. Sie dachten, das wäre Blut. Es war kein Blut, aber es war die Botschaft des Blutes von Jesus Christus. Jesus wäscht uns rein von unseren Selbstgötzen. Er wäscht uns rein von unserer Schuld. Es macht uns erst blind. Und wir hören auf, die Dinge zu sehen nach menschlicher Sicht. Und dann öffnet er uns neu die Augen, indem wir die Dinge sehen nach Gottes Sicht. Und das wird passieren, wenn du jeden Tag das betest. Herr, ich befehle dir heute mein Leben. Darf ich das jetzt so sagen, mit neutestamentlicher Sprache, wasche mich rein mit deinem teuren Blut. Danke, Jesus, dass du für mich dein Leben gegeben hast. Ich vertraue dir.
machst keine Fehler.